ARD Sounds.
Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Klaus Hempel. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei den JustizreporterInnen, Christine Fuchsloch. Sie ist Präsidentin des Bundessozialgerichts. Herzlich willkommen, Frau Fuchsloch.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Mit Ihnen, Frau Fuchsloch, möchte ich sprechen, nicht nur über Ihre Arbeit beim Bundessozialgericht, sondern auch über sehr grundsätzliche Dinge, etwa über unseren Sozialstaat. Der steht ja gerne mal in der Kritik. Da lauten dann die Vorwürfe, das kostet alles viel zu viel Geld, es gibt zu viel Leistungsmissbrauch, zu viel unnötige Bürokratie. Reformbedarf scheint es jedenfalls zu geben. Die Bundesregierung hatte eine Expertenkommission eingesetzt und die hat viele Reformvorschläge gemacht. Auch darüber möchte ich mit Ihnen sprechen, ebenso über weitere Reformvorhaben der Bundesregierung im Sozialversicherungsbereich, etwa wenn wir an die Rente, die Rentenversicherung denken. Aber einsteigen möchte ich etwas persönlicher. Frau Fuchsloch, Sie sind seit März 2024 Präsidentin des Bundessozialgerichts, also seit rund 2 Jahren. Was macht man eigentlich als Präsidentin? Also was gehört zu Ihren Aufgaben?
Also ich habe 2 grundsätzlich unterschiedliche Aufgaben. Zum einen bin ich Richterin, bin Vorsitzende des 4. Senats für Grundsicherung, also Bürgergeld oder künftig die neue Grundsicherung. Und zum anderen Behördenleiterin. Das bedeutet alles, was für eine große Behörde, wir sind über 260 Menschen, was da anfällt. Vom Personal über IT-Ausstattung, Haushalt. Ja, das sind schon vielfältig unterschiedliche Aufgaben.
Aber Sie sind eben auch Vorsitzende Richterin des 4. Senats. Das heißt also, Sie sind auch operativ voll als Richterin tätig.
Genau. Das ist jede Präsidentin eines Bundesgerichts oder überhaupt eines Obergerichts ist auch noch Richterin. Das gehört bei uns dazu. Beschäftigt sich also selbst mit den Fällen und ich mache selbst Verhandlungen. Das finde ich auch gut, denn dann weiß ich, worüber ich spreche, wenn es um die Anwendung von Recht geht.
Und wie kriegt man das unter einen Hut? Also wie gesagt, Vorsitzende Richterin eines Senats und dann noch administrativ unglaublich viel zu schultern?
Ja, ich habe natürlich enorm viel Unterstützung. Ich bin Vorsitzende eines Senats mit 3 Berichterstattern. Und wir haben noch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und außerdem in der Verwaltung gibt es natürlich einen normalen Verwaltungsunterbau mit Geschäftsführung. Es gibt Leute, die in der Dokumentation in der Bibliothek sind. Also so ein kleines Subsystem mit Menschen, die sich damit beschäftigen, wie kriegen wir das hin, gute Rechtsprechung zu machen und die auch gut zu verkaufen. Und deshalb passt das heute gut, dass ich diesen Podcast mache. Denn das sehe ich auch als Teil meiner Aufgabe an, über den Sozialstaat und über die Sozialgerichtsbarkeit zu sprechen.
Bleiben wir nochmal bei Ihrem Job. Sie haben ja eine lange Richterinnenkarriere bereits hinter sich. Sie haben bereits Anfang der 90er Jahre als Sozialrichterin angefangen zu arbeiten. Warum haben Sie sich eigentlich ausgerechnet in jüngeren Jahren das Sozialrecht ausgesucht? Das ist ja besonders komplex, besonders kompliziert, wenn ich es flapsig formuliere, besonders sperrig.
Ich glaube, im Rückblick wirkt es alles so geradlinig, aber der Zufall war schon ein großes Element. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über ein frauenspezifisches Thema, mittelbare Diskriminierung. Also es geht darum, dass man nicht direkt an das Geschlecht anknüpft, sondern an andere Merkmale. Und das in Verbindung mit Sozialrecht, weil ich damals an der Universität dazu gearbeitet habe. Und daraus hat sich mein Interesse an Sozialrecht entwickelt. Im Studium ist das ja leider nicht so ausgeprägt. Obwohl Sozialrecht so enorm wichtig ist, wird es nicht richtig unterrichtet, weil es auch nicht Pflichtfach ist. Und so bin ich zum Sozialrecht gekommen und finde es unglaublich spannend. Je älter ich werde und je mehr Erfahrung ich habe, umso spannender. Denn Sie müssen sich vorstellen, aus einem echten Leben muss später mal eine Rentenanwartschaft abgeleitet werden. Und ob es jetzt NS-Vergangenheit ist, ob es die Überleitung von DDR zu westdeutschem Rentensystem ist. Immer geht es darum, Vergangenheitssachverhalte zu bewerten in der heutigen Zeit.
Und es ist sehr lebensnah. Also wenn man an die Krankenversicherung denkt, an die Pflegeversicherung, Unfallversicherung und so weiter. Das sind ja unglaublich lebensnahe Bereiche, die alle Menschen in Deutschland sehr intensiv treffen sozusagen.
Ja, also von der Wiege bis zur Bahre, also schon die Frage künstliche Befruchtung, wird das übernommen von der Kasse bis hin zu den Bestattungskosten, die das Sozialamt trägt oder halt die Kinder zu tragen haben. Es ist sehr vielfältig. Wenn man sich für Sozialrecht interessiert, braucht man das Interesse an einem weiteren Blick, also medizinische Kenntnisse bekommt man zu Kausalität, zu Arbeitsabläufen. Es ist nicht so das pure Recht wie in Zivilrecht, sondern man muss Lebenssachverhalte dann auf Recht anwenden. Und das finde ich aber enorm spannend.
Uns hören auch viele Jurastudentinnen und Studenten zu. Warum sollten die sich jetzt aus ihrer Perspektive für das Sozialrecht entscheiden? Was macht da Reiz aus?
Also bei uns gibt es keine eingetretenen Jahrhunderte alte Pfade, die immer wieder ausgetreten werden, sondern das Recht ändert sich enorm schnell. Man hat die Möglichkeiten, kreativ damit umzugehen. Wir haben mit Menschen zu tun, die wirklich unsere Hilfe brauchen, und zwar in allen Professionen, ob es nun in der Justiz ist, in der Anwaltschaft oder bei den Verbänden, in den Ministerien. Es ist sehr lebensnah und praktisch, und im Bereich öffentlichen Recht ist ja ansonsten Verwaltungsrecht auch eine Alternative, aber das ist ja eher die repressive Seite des Staates. Also ich glaube, dass es eine sehr hohe Befriedigung geben kann, Sozialrecht zu machen. Und wir haben einen enormen Mangel an Menschen. Das heißt, selbst wenn man nicht so eine mega tolle Note hat, das Studium ist ja nach wie vor auch noch nicht so toll.
Es gibt wenig Fachanwälte auch für Sozialrecht. Das ist ein echtes Problem, ne, in der Praxis.
Ja, das stimmt. Also es gibt fast 10-mal so viele Fachanwältinnen und Fachanwälte für Arbeitsrecht wie für Sozialrecht, obwohl wir annähernd die gleichen Eingangszahlen haben. Es wird halt leider zu schlecht vergütet. Ich glaube, da muss die Gesetzgebung wirklich was machen, dass es besser für die Anwälte vergütet wird. Denn die Verfahren sind zum Teil komplex und lang, aber es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, und ich kann das nur empfehlen.
Ich würde jetzt gerne inhaltlich einsteigen, auf unseren Sozialstaat zunächst mal zu sprechen kommen. Sie haben in Karlsruhe einen Vortrag gehalten, den ich mir auch angehört habe, und da ging es um Reformvorschläge, und da haben Sie zu Beginn gesagt, das fand ich ganz interessant, wir sollen stolz sein auf unseren Sozialstaat. Warum?
Der Sozialstaat schützt vor den Lebensrisiken. Also bei Arbeitslosigkeit, bei Krankheit, bei einem Unfall werden Leistungen gewährt. Und er schützt diejenigen, die in schwierigen Situationen sind. Wir haben eine gut ausgebildete Sozialversicherung, auf die man auch vertrauen kann, wenn es einem schlecht geht, wenn man nicht mehr fit ist und gut arbeiten kann. Diese Sozialversicherung beruht auf einem Generationenvertrag, einem Umlageverfahren, was grundsätzlich auch eine sehr stabile, tragfähige Grundlage ist. Das ist alles sehr lang angelegt. Und die Menschen, die den Sozialstaat brauchen, reden nicht viel darüber. Auch die, denen der Sozialstaat hilft, die reden nicht viel darüber, sondern es wird mehr über die negativen Seiten geredet. Das stört mich. Ich glaube, wir haben Grund, stolz zu sein, weil vieles gut funktioniert. Aber oft wird über das, was gut funktioniert, nicht so viel geredet wie über einzelne Kritikpunkte. Dabei will ich nicht beschönigen, dass es natürlich Punkte gibt, die man reformieren muss. Aber im Prinzip ist es eine tolle Grundlage, die wir weiterentwickeln sollten und nicht schlecht reden.
Über den Sozialstaat wird gerne gestritten. Aus dem linken politischen Lager hört man oft, der Staat muss eigentlich viel, viel mehr für sozial schwache Menschen tun. Im konservativ-bürgerlichen Lager heißt es dann oft, wir müssen auch aufpassen, dass der Sozialstaat nicht ausufert, nicht überfordert wird. Wie ist da so Ihre Haltung?
Der politische Diskurs ist wichtig und richtig. Als Richterin habe ich nicht zu entscheiden, wie Gesetze sind. Wir wenden Gesetze an, und es ist normal, dass zwischen der Frage mehr sozialer Ausgleich oder weniger Umverteilung, dass darüber politisch gestritten wird und dass die Leute darüber auch abstimmen können. Wenn Gesetze gemacht werden, sollen sie aber gut und praktikabel sein und die Gerichte wenden diese Gesetze dann an. Dass darüber gestritten wird, ist richtig, aber der Fundamentalismus, dieses super skeptische. Das finde ich oft übertrieben.
Sie haben ja auch in Ihrem Vortrag gesagt, der Sozialstaat, das sei ein wichtiges Fundament unserer Demokratie. Und genau das käme viel zu kurz auch in den Debatten. Inwiefern?
Ich glaube, Menschen brauchen gerade in Zeiten, wo so viel Unsicherheit herrscht. Wir haben eine weltpolitisch schwierige Frage. Wir haben nach wie vor noch die Nachwehen von Corona mit vielen Krankheitsfällen, gerade bei Jugendlichen, psychischen Problemen. Und wir haben eine enorme digitale Revolution, die sehr viele Arbeitsplätze bedroht. Da braucht man das Vertrauen, dass man bei Arbeitslosigkeit in den Fällen von großem Strukturwandel abgefedert wird. Und das macht ein Sozialstaat, der auf der untersten Ebene das Existenzminimum sichert. Und aber ansonsten haben wir auch das beitragsfinanzierte Sozialversicherungssystem und dort erbringt es Leistungen für den Lebensunterhalt. Das heißt, die Menschen können darauf vertrauen, dass ihre Existenz, ihre Wohnung gesichert ist durch den Sozialstaat. Und das ist gerade in Zeiten von Unsicherheit besonders wichtig, weil Unsicherheit führt zu einfachen Lösungen und zu Radikalisierung.
Es gibt ja oft den Vorwurf auch, dass Leistungsmissbrauch stark betrieben wird, dass das überbordend ist. Kommt gerne auch mal aus dem rechtspopulistischen Lager solche Vorwürfe mit Blick auf Migranten und so weiter. Wie erleben Sie diese Debatte?
Es ist vor rund einem Jahr sehr viel über sogenannte Totalverweigerer gesprochen worden. Mir ist aufgefallen, es gab einen sehr populären Fall, Yannick B., ein Mensch, der das inszeniert hat, arbeitslos zu sein. Es wurde auch in den Medien breit darüber berichtet.
War auch im Fernsehen, glaube ich.
War auch im Fernsehen. Mhm. Und er hat sich lächerlich über Menschen gemacht, die arbeiten gehen. Und es wäre doch einfach total toll in der sozialen Hängematte. Das alles war fake. Das ist jetzt rausgekommen, um seinen eigenen Social-Media-Reichweite zu erhöhen. Und dass es fake war, ist, glaube ich, wenig bekannt. Das heißt, es werden einzelne Fälle hochgespielt, die zum Teil gar nicht stimmen oder es sind absolute Einzelfälle und diskreditiert damit die Menge an Arbeitslosen oder die Bürgergeld erhalten haben, die wirklich sich bemühen, was hinzukriegen. Aber natürlich braucht man die Möglichkeiten, Sanktionen zu verhängen und wir haben ja jetzt auch Gesetzesänderungen, die politisch so entschieden wurden. Ich finde, da sollte man eher stolz auch in der Regierung darauf sein, das jetzt hinbekommen zu haben und nicht immer weiter an dem System zu kritisieren.
Daran anknüpfend, was Sie gesagt haben, die Koalition von Union und SPD hat ja gerade beim Thema Bürgergeld, Grundsicherung einiges geändert. Also Jobsuchende müssen sich jetzt mehr anstrengen, sonst laufen sie schneller Gefahr, dass Leistungen gestrichen werden. Mit einer inhaltlichen Bewertung müssen sie sich zurückhalten, weil ihr Senat für die Grundsicherung zuständig ist. Aber was mich auch interessiert, also wir haben es ja gerade andiskutiert, diese ganze Debatte über Sozialleistung, auch was das Bürgergeld betrifft, die war doch schon sehr aufgeheizt. Und da hatte man dann zum Teil den Eindruck, wenn man das so wahrgenommen hat, Mensch, da ist einiges aus dem Ruder gelaufen, das geht doch so nicht. Wie haben Sie diese Debatte erlebt? Vielleicht auch die Debatte im politischen Raum, weil haben sich ja auch viele über den Begriff Bürgergeld gestört. Ist ja ganz interessant, dass das jetzt wieder Grundsicherung heißt.
Also ich mache seit langer Zeit Grundsicherungsrecht, das heißt ja auch Grundsicherungsrecht. Die Fälle von Menschen, die gerne im Bürgergeld sind und dem Staat ein Schnippchen schlagen wollen, sind absolut an einer Hand abzuzählen. Also die Debatte hat wenig mit der Realität aus meiner Sicht zu tun gehabt. Aber ich glaube, wenn man es als Regierung dann geschafft hat, eine Neuregelung hinzubekommen, dann sollte man auch zufrieden sein, das hinbekommen zu haben und das System erstmal umzusetzen. die Empörung vorher entspricht überhaupt nicht der Zufriedenheit, jetzt eine neue Regelung getroffen zu haben. Das finde ich ungewöhnlich. Und ansonsten haben Sie natürlich recht, wir werden sehr, sehr die, man muss sich das angucken, wie das jetzt durch die Instanzen entschieden wird. Wir werden vielleicht dazu auch nochmal eine Entscheidung treffen müssen. Ich hoffe jedenfalls, dass sich die Debatte beruhigt. Und man nicht mehr so abfällig über Menschen im Grundsicherungsbezug spricht und im Übrigen auch über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern, die echt einen harten Job machen. Hm.
Über die Jobcenter kommen wir später noch zu sprechen, wenn wir über Reformvorschläge uns unterhalten werden. Thema Rente und Rentenversicherung wollte ich noch ansprechen. Das wird ja ein ganz wichtiges Reformvorhaben der Bundesregierung werden. Es gibt eine Expertenkommission soll auch hier Vorschläge erarbeiten. Ein Vorschlag, der liegt ja längst auf dem Tisch, wird auch intensiv politisch debattiert. Heute haben wir die Rente mit 67 und viele sagen, das reicht nicht, wir müssen noch länger arbeiten, weil wir einfach dieses große Demografieproblem haben. Wie ist da Ihre Haltung?
Ich persönlich glaube auch, wenn die Lebenserwartung steigt, muss das Renteneintrittsalter steigen. Wie es dann ausgestaltet wird, ist wie gesagt eine politische Entscheidung. Was aber mir bei der Rentendiskussion ein bisschen zu kurz kommt, ist, wir haben eine Pflichtversicherung. Manche sprechen auch von Zwangsversicherung. Also das heißt, die Leute müssen Beiträge zahlen. Und aus dieser Versicherung, dieser Sozialversicherung, muss im Normalfall, also bei einem normalen Erwerbsleben, eine Rente resultieren, die höher ist als die Grundsicherung. Sonst ist die Rechtfertigung dafür, dass man Beiträge zahlen muss, weg. Und daher darf die Rente nicht zu niedrig werden.
Was sollte Ihrer Meinung nach noch passieren bei der Rente? Also wo würden Sie die größten Baustellen sehen oder vielleicht die größte Baustelle, abgesehen vom Renteneintrittsalter?
Also sicherlich ist der Bereich hinterbliebenen Rente und wie sieht es aus mit, also es gibt ja eine Möglichkeit auch des Rentensplittings bei der Ehe, ein Themenkomplex, über das wenig
geredet wird. Was versteht man darunter, Rentensplitting?
Also heute ist es ja so, wenn man sich scheiden lässt, dann werden die Rentenanwartschaften geteilt.
Dann macht man Versorgungsausgleich und
genau, dann ist das halbe halbe. Genau, wenn man bis zum Tod verheiratet ist, dann ist es so, dass man seine eigene Rente voll erhält und es gibt die Möglichkeit, dass man schon während der Ehe diese Anwartschaften zusplittet, quasi eine fortwährende Scheidung. Man kann vielleicht auch einen höheren Splitting-Faktor nehmen, vielleicht ist das auch ein bisschen kompliziert jetzt, aber das wäre auch eine Möglichkeit vielleicht hinterbliebenen Renten, die ja total auf der Ehe als abgeleiteten Anspruch beruhen, abzulösen und oder langfristig zu verändern. Ja, und ansonsten werden wir sicherlich über Umverteilungselemente sprechen, das heißt, wie kann man belohnen, dass lange Beitragszeiten in der Rente bestehen und wie sieht es mit hohen Beiträgen und niedrigeren Beiträgen aus? Also so solidarische Umverteilungselemente innerhalb der Rente.
Wir haben ja bei bestimmten Berufsgruppen ganz große Probleme. Also ich denke da an viele Selbstständige, das sind oft die sogenannten Solo-Selbstständigen, die viel zu wenig Altersvorsorge betrieben haben, dann müssen wir uns eigentlich auch über die Minijobber unterhalten, also wo ja auch kaum Geld in die Rentenkasse reinfließt. Der frühere Präsident des Bundessozialgerichts, Ihr Vorgänger Rainer Schlegel, der hatte mehrfach, auch während seiner Amtszeit, gefordert, dass man die Minijobs komplett streicht, weil er sagt, das ist eigentlich nicht mehr verantwortbar. Wie ist denn da Ihre Haltung?
Ja, hat er total recht. Also ich sehe das auch so. Die Minijobs sind eine Privilegierung von der Sozialversicherungspflicht, die nicht zu rechtfertigen ist. Das ist vor allem offensichtlich, wenn man einen weiteren Job zu seinem Hauptjob hat. Wenn man mehr verdienen würde im Hauptjob, ist ganz klar, müsste man höhere Beiträge zahlen. Also das ist etwas, was übrigens auch in der Sozialstaatskommission angedeutet ist, auch wenn das über das Thema hinausgeht. Und wir brauchen auch eine Einbeziehung von Selbstständigen. Da geht es sehr stark darum, wie die Details aussehen, aber Selbstständige, vor allem kleine Selbstständige, bekommen im Alter oft Grundsicherung, bekommen Leistung vom Steuerzahler, weil sie vorher nicht selbst vorgesorgt haben und die müssen einbezogen werden. Das ist schon sehr lange ein Thema und überfällig. Da sind sich die Fachleute auch einig. Mhm. Wir haben sogar mal die Präsidentinnen und Präsidenten der Landessozialgerichte haben auch mal einen gemeinsamen Beschluss gefasst, also ich glaube, unter Fachkreisen ist man sich einig, wir brauchen eine Einbeziehung der Selbstständigen und es darf nicht zu leicht sein mit dem Opt-out. Und was mir besonders wichtig ist, die Übergangsregelung darf nicht zu großzügig sein, denn sonst nützt es für das System wenig. Wir brauchen hier auch die besseren Beitragszahler für ein solidarisches Rentenversicherungssystem.
Was sind die besseren?
Naja, die mehr verdienen, die müssen auch einbezogen werden. Nicht nur die ganz wenig verdienen.
Beamte mit reinholen?
Das Problem bei Beamten ist, dass wir den Alimentationsgrundsatz verfassungsrechtlich verankert haben. Das heißt, hier müsste man vermutlich das Grundgesetz ändern. Ich selber sehe aber auch, dass die Lasten für die Versorgung von Beamten, für die Länder vor allem, enorm groß sind. Das ist ein echtes Problem.
Das ist richtig explosiv. Ja. Ne? Also wenn man auch daran denkt, dass nicht alle Länder da Rückstellungen gebildet haben. Also ich weiß, Rheinland-Pfalz zum Beispiel hatte Rückstellungen gebildet und dann irgendwann angefangen, praktisch den schuldenfinanzierten Haushalt damit auszugleichen. Also das fällt uns irgendwann auf die Füße, oder? Gerade wenn geburtenstarke Jahrgänge in die Rente gehen.
Ja, die Handlungsfähigkeit des Staates wird immer enger, wenn das durch die Pflichtaufgaben gebunden ist. Also es gibt bei den Beamten schon gewisse Einschränkungen, aber das ist halt sehr schwer. Ich sehe im Moment überhaupt nicht, wo eine verfassungsändernde Mehrheit so sein könnte. Und das ist, glaube ich, ziemlich festgeklopft, dass der Alimentationsgrundsatz, also auch mit relativ großzügigen Pensionen verfassungsrechtlich verankert ist. Dafür verdienen Beamte bei der gleichen Arbeit, wir erleben das bei den Geschäftsstellen im Gericht auch, im jüngeren Alter oft weniger. Also da ist es auch nicht so schwarz-weiß, ja.
Ich komme noch mal kurz auf die Minijobs zu sprechen. Das sagt sich ja so einfach, wir schaffen jetzt die Minijobs ab. Ich meine, die Unternehmer da draußen, die werden sich bedanken. Also wenn ich da auch an, ich sag mal, kleinere Unternehmer denke, Gewerbetreibende, die auf diese Jobs angewiesen sind eigentlich, ne? Weil diese Minijobs sind eben ja deshalb attraktiv, weil dadurch sozusagen die Arbeitskosten begrenzt werden, eben durch weniger Sozialabgaben. Was sagen Sie denn denjenigen?
Ja, das ist ja die gleiche Debatte, die wir bei den Selbstständigen und zum Teil auch Scheinselbstständigen führen. Es kann ja nicht richtig sein, dass Einzelne einen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sie kein normales Arbeitsverhältnis anbieten. Also man bekommt ja einen Vorteil zulasten der Allgemeinheit, wenn man zu wenig zahlt für solche Jobs. Und deshalb ist es nur konsequent, dass Arbeit gleich behandelt wird. Also ich glaube, das ist kein durchschlagendes Argument. Wir haben das aber tatsächlich die gleiche Diskussion auch sehr intensiv im Bundessozialgericht, sogenanntes Herrenberg-Urteil, wo einzelne Gruppen sagen, ja, wir können uns das dann nicht mehr leisten, diese Arbeit. Ja, aber die Arbeit wird erbracht. Die Leute müssen im Alter von irgendetwas leben und daher vorher Beiträge gezahlt haben. Es ist oft so, in der Beitragszeit möchten die Leute oder die Arbeitgeber keine Beiträge zahlen. Und wenn aber der Leistungsfall dann eintritt, möchte man doch gerne versichert sein.
Was sagen Sie eigentlich zur Mütterrente, die die CSU durchgesetzt hat? Wie finden Sie die?
Es ist eine politische Entscheidung. Nach meiner persönlichen Auffassung wäre es wichtiger, etwas für künftige Eltern und junge Familien zu tun. Also der Umstand, dass das Elterngeld seit 2007 nicht erhöht wurde und nach wie vor jetzt gedeckelt ist auf 1.800 Euro und der Mindestbetrag 300, ist etwas, was eine totale Entwertung der Lohnersatzleistung von Elterngeld ist. Also ich persönlich hätte da andere Prioritäten gesetzt, aber es ist eine politische Entscheidung, die man hinzunehmen hat, die allerdings sehr teuer ist und durch die rückwirkende Anwendung auch sehr hohe Verwaltungskosten mit sich bringt. Also das Gesetz produziert eine Bürokratie, die dann später sicherlich wieder kritisiert wird.
Wie bei der Rente gibt es auch großen Reformbedarf bei der Pflegeversicherung. Da haben wir demografiebedingt auch größere Probleme. Das heißt also immer mehr alte Menschen, die auch gepflegt werden müssen, immer weniger junge Menschen, die Beiträge zahlen. Wo sehen Sie da den größten Reformbedarf bei der Pflege?
Ja, bei der Pflegeversicherung gehen die Kosten tatsächlich durch die Decke. Es ist wichtig, dass das eine Teilkaskoversicherung ist. Also es werden nicht die vollen Pflegekosten abgedeckt. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der stationären Pflege, also den Heimkosten, die ja in der Öffentlichkeit wegen der hohen Beiträge oft im Fokus stehen. Meines Erachtens sind diejenigen, die zu Hause gepflegt werden, aber die vulnerablere Gruppe. Also da treten mehr Schwierigkeiten auf durch Überforderung der Verwandten, der Ehepartner. Hier ist es wichtig, diese Menschen zu unterstützen, die andere pflegen. Und ich glaube, bei der stationären Pflege muss man darüber nachdenken, wie sieht es aus mit dem Vermögen, was geschützt wird, und ist es nicht noch in einem stärkeren Maß zumutbar, erworbenes Vermögen aufzubrauchen für im Falle der Pflegebedürftigkeit?
Ich komme jetzt auf die Reformvorschläge zu sprechen, die eine Expertenkommission im Auftrag der Bundesregierung gemacht hat zum ganzen Bereich der Sozialversicherung. Aber diesbezüglich bleibe ich mal beim Thema Pflege. Also ein großes Problem in unserem Sozialversicherungssystem scheint ja zu sein, dass viele Menschen gar nicht wissen, wenn sie ein Problem haben oder Sozialleistungen in Anspruch nehmen wollen, wo gehe ich eigentlich hin, wo bekomme ich die Leistung, an wen muss ich mich wenden. Und das führt offenbar auch dazu, dass im Pflegebereich bestimmte staatliche Leistungen für finanziell schwache Personen gar nicht in Anspruch genommen werden.
Ja, also es gab gerade kürzlich eine Studie dazu, dass viele, die zu Hause gepflegt werden, zwar Pflegegeld von der Pflegeversicherung bekommen, das ist bekannt, auch nach welchem Grad, aber nicht bekannt ist, dass es Hilfe zur Pflege vom Sozialamt auch gibt für Leute, die wenig Rente haben, ja, und dass sie da Unterstützung bekommen können. Und das heißt, diese Menschen leben unter dem Existenzminimum, weil sie diese Leistung nicht beantragen. Unsere Gesellschaft hat aber kein Interesse daran, dass Menschen, denen bestimmte Leistungen zustehen für ein menschenwürdiges Leben, die gar nicht abrufen. Die älteren Menschen machen das oft deshalb, weil sie befürchten, dann werden die Kinder vielleicht in Regress genommen oder aus Scham. Und das gehört zu einem guten Sozialstaat dazu, dass Leistungen ohne Scham in Anspruch genommen werden.
Das heißt, wenn wir den Sozialstaat reformieren, sollte man auch daran denken, dass eben also auch Menschen, die sehr wenig Geld haben, schneller, einfacher wissen, an wen sie sich wenden müssen, beziehungsweise dass es da überhaupt Leistungsansprüche gibt.
Ja, das gehört aus meiner Sicht dazu. Das war auch ein Element für die Sozialstaatskommission, zu sagen, Leistungen müssen einfacher zugänglich sein. Es kann nicht sein, dass nur alte Menschen, deren Kinder Jura studiert haben, alle Leistungen in Anspruch nehmen können, weil sie es wissen und andere halt nicht. Und deshalb ist die Idee der Sozialstaatskommission, es muss einfacher zugänglich sein und verständlicher, absolut richtig. Und es leuchtet mir auch nicht ein, dass dann beklagt wird, da würden ja noch höhere Kosten entstehen. Dann muss man die Systeme reformieren und niedrigere Leistungen vorsehen. Aber dass gut informierte Menschen Leistungen bekommen und schlecht informierte aus Unwissenheit nicht, das ist unfair.
Wir reden jetzt schon über angedachte Reformen des Systems der Sozialversicherung. Nochmal, die Bundesregierung hatte ja eine Expertenkommission eingesetzt und die hat viele Reformvorschläge gemacht. Das ist, wenn man sich das so alles durchliest, sehr komplex. Da muss man auch erstmal verstehen, wie unser soziales Sicherungssystem funktioniert. Also damit sind ja schon viele überfordert. Deshalb möchte ich mir so ein paar Punkte einfach rausgreifen. Also oft wird ja auch kritisiert, Mensch, also dieses Sozialsystem, das ist viel zu umständlich, da gibt es viel zu viel Bürokratie. Sehen Sie das auch so? Brauchen wir da einen massiven Bürokratieabbau, damit das alles besser wird?
Erst einmal ist es so, dass Gesetze sich nicht selbst vollziehen, sondern wir brauchen natürlich eine gute Sozialverwaltung, die wir auch respektieren müssen und gut behandeln müssen, die Menschen, die bereit sind, das zu machen, damit Gesetze auf den Einzelfall umgesetzt werden können. Also das Bürokratie-Bashing geht mir oft zu weit und es demotiviert auch die vielen engagierten Beschäftigten, die in den Sozialämtern, bei der Rentenversicherung Leute beraten und versuchen, gute Lösungen zu finden.
Bürokratie ist ja heute fast schon ein Schimpfwort, ne? Also alles, was Bürokratie ist, ist schlecht und es ist das Allheilmittel, wenn wir Bürokratie abbauen, aber Bürokratie bedeutet im Grunde genommen Verwaltung.
Genau. Ne? Und die Verwaltung muss gut funktionieren. Und um es der Verwaltung einfacher zu machen, brauchen wir vor allem enorm viel Veränderung im IT-Bereich. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Aber wir müssen die Systeme einfacher machen. Da ist es in Deutschland allerdings so, dass wir ein kompliziertes föderales System haben mit unterschiedlichen Zuständigkeiten auf kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene. Und es ist nicht so einfach auch zwischen Sozialversicherung, also der Beitragsfinanzierung, der sozialen Entschädigung, das sind ja Leistungen, Impfschäden, sonstige soziale Entschädigung und der sozialen Fürsorge sind schon mal drei ganz unterschiedliche Systeme, die zusammentreffen. Es ist also leicht allgemein zu sagen, alles soll schlanker und einfacher werden, aber sehr schwer im konkreten Einzelfall das ordentlich umzusetzen.
Mhm. Wobei Sie selbst ja auch sagen, also wir haben da einen Reformbedarf, es ist einfach viel zu kompliziert geworden alles. Ich greife mal einen ganz konkreten Vorschlag dieser Kommission auf. Da geht es um die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, Sozialleistungen zusammenzuführen. Und die Kommission hat da einen konkreten Vorschlag gemacht. Sie hat gesagt, also Wohngeld, das ist eben ein Zuschuss, wenn ich eben nicht ausreichend meine Miete selbst finanzieren kann, soll mit dem Kinderzuschlag zusammengebunden werden. Kinderzuschlag, was ist das? Das bekommen einkommensschwache Familien, Eltern, die für sich selbst sorgen können, aber das Geld reicht dann eben nicht für die Kinder. Die können Kinderzuschlag beantragen. Warum soll das Wohngeld jetzt mit diesem Kinderzuschlag zusammengeführt werden? Was steckt dahinter?
Ja, also diese beiden Leistungen stehen im Koalitionsvertrag auch, dass sie zusammengeführt werden sollen. Das sind vorgelagerte Leistungen, also pauschale Leistungen für Leute in einem Einkommensgrenzbereich.
Und die müssen dann zu verschiedenen Ämtern rennen, ne?
Ja, die müssen bisher zu verschiedenen Ämtern rennen und im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, die zusammenzuführen. Das finde ich auch einen vernünftigen Vorschlag, weil warum soll man da zu zwei verschiedenen Ämtern? Es sind vorgelagerte Leistungen. Man bekommt dann dieses Geld, weil wegen der Kinder ist man hat man das Existenzminimum nicht oder wegen der hohen Miete. Das heißt, das hat schon eine ähnliche Ursache. Man kommt eigentlich für sich allein um die Runden, aber braucht halt zusätzlich Geld. Die Kommission geht allerdings in ihren Vorschlägen noch darüber hinaus. Die möchte diese Leistungen integrieren in das Grundsicherungsrecht unter zwei unterschiedliche Arten von Leistungen. Zum einen Vermeidung von Existenzbedarf und zum anderen Existenzbedarf. Das wirft unterschiedliche, schwierige verfassungsrechtliche Fragen auf, auf die ich hier gar nicht im Detail eingehen möchte. Das heißt, die Kommission ist da noch über den Koalitionsvertrag hinausgegangen, auch mit dem Vorschlag einer großen Behördenorganisation, in dem die Wohngeldstellen und die Familienkassen insoweit abgeschafft werden. Das ist ein sehr dickes Brett. In dem Gesamtsystem von sozialer Sicherung sind es aber nur kleine Elemente. Also die Erwartung, dass da enorm viel sich ändert und alles auf einen Schlag einfacher wird, die sind total überzogen. Und man sollte auch nicht solche hohen Erwartungen wecken oder versprechen, weil man die nicht einlösen kann.
Ich möchte noch einen weiteren Punkt rausgreifen. Und da reden wir über Arbeitsanreize. Einer der Vorschläge der Kommission lautet auch, wir brauchen mehr Anreize für diejenigen, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen, weil da haben wir nämlich ein Problem. Nämlich, wenn sie einen Job aufnehmen, dann wird heutzutage wahnsinnig viel von diesem Zusatzeinkommen angerechnet. Das fällt sozusagen hinten runter und deshalb fehlt der Anreiz, hier zu arbeiten. Ist das eine Problembaustelle? Ist es sinnvoll, da was zu machen?
Das kann ich als Sozialrichterin schlecht beurteilen. Die Ökonomen sagen das, man unter dem Begriff Transferentzugsrate, man muss das ändern. Und die Kommission sieht hier auch Vorschläge vor, dass sehr niedriges Einkommen zu einem höheren Prozentsatz angerechnet werden soll und höheres Einkommen zu einem niedrigeren Prozentsatz. Also wenn man soll eine Motivation geschaffen werden, mehr dazu zu verdienen.
Und mehr zu arbeiten dann, ne?
Ja. Oder halt besser bezahlte Jobs anzunehmen. Das wird allerdings dazu führen, dass die Anzahl der Hilfeempfänger steigen wird. Das muss auch klar kommuniziert werden, dass das gewollt ist. Also interessant wäre, auf welchen Modellrechnungen das beruht. Vielleicht kann es was bringen. Ich glaube, dass zum Teil halt bis in die Mitte der Gesellschaft hinaus dann Grundsicherung bezogen wird, was sicherlich auch zu Irritationen führen wird.
Wir leben im digitalen Zeitalter und auch die Verwaltungsbehörden sind darauf angewiesen, dass sie da vernünftige Grundlagen haben. Und dann reden wir über die sogenannte IT-Infrastruktur. Und da gibt es auch massive Probleme im praktischen Bereich, weil da mit ganz unterschiedlichen Systemen gearbeitet wird, was eben die Informationstechnik betrifft. Und deshalb gibt es auch den Vorschlag der Kommission, da wirklich ranzugehen, was zu ändern. Können Sie nur mal ganz kurz das Problem skizzieren und was sich da ändern sollte?
Also das ist aus meiner Sicht ein wirklich großer Wurf, diese Vorschläge. Die Vorschläge beinhalten, dass es eine Verfassungs Änderung geben sollte, 91c, so eine Dunkelnorm im Grundgesetz, und der Bund künftig verpflichtend IT-Standards vorgeben kann. Heute ist es so, dass jede Behörde, verschiedene Gerichte haben ihr eigenes IT-System und die IT-Systeme sind nicht miteinander kompatibel. Das heißt, man braucht Schnittstellen, die programmiert werden müssen. Wenn man die Arbeit wechselt, kann man mit dem anderen System nicht ohne weiteres arbeiten. Wir merken das am Bundessozialgericht sehr stark. Bei uns kommen 4 verschiedene Gerichtsakten an. Einige können wir ganz gut lesen, andere können wir schlecht lesen, wenn sie andere Systeme verwenden. Das heißt, es ist ein enormer IT-Aufwand. Und es ist nicht ohne weiteres möglich, die Daten zu transferieren. Es wäre also viel besser, wenn wir Standards bei IT hätten. Also die kommunale Vielfalt, die föderale Vielfalt in IT-Systemen ist ein echtes Problem. Und hier setzt der Vorschlag der Kommission an, dass es Standards geben soll und dass der Bund sogar berechtigt sein sollte, Standards verpflichtend zu setzen. Das ist ein echt großer Wurf und ich hoffe, dass da die vorgeschlagene Grundgesetzänderung auch umgesetzt wird und dass sich hierfür die notwendigen politischen Mehrheiten finden.
Also da reden wir auch über die Länder, da müssen die Länder mitziehen, ne?
Ja, aber wir haben ja alle kein Interesse daran, dass wir so viel Geld und so viel Ressourcen für IT-Vielfalt verwenden. IT muss funktionieren, sie soll eine dienende Funktion haben und je mehr Standards, umso besser ist bei der IT.
Jetzt gibt es ganz viele Vorschläge. Diese Reformkommission kann man übrigens alles nachlesen im Internet, wer sich da mal vertieft einarbeiten will. Und am Ende stellt sich immer eine ganz wichtige Frage. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das alles auch umgesetzt wird? Wie schätzen Sie das ein? Also kommt da wirklich was Weltbewegendes und wie lange wird es dauern?
Also ich knüpfe mal an Ihr Weltbewegend ein. Ich glaube, dass soziale Sicherungssysteme gut funktionieren und dass sie immer etwas reformbedürftig sind und weiterentwickelt werden müssen nach technischen Veränderungen, nach demografischen Veränderungen. Also weltbewegend sollte es gar nicht sein. Es sollte so sein, dass es solide mit genügend Zeit und mit genügend Vorlauf weiterentwickelt wird. Es ist wichtig, nicht zu große Erwartungen zu wecken. Und ich glaube schon, dass im Bereich Rechtsvereinfachung und gerade in dem IT-Bereich, dass alle bestrebt sind, da etwas Gutes draus zu machen. Der Reformdruck ist da. Und deshalb sehe ich das positiv an, diesen Reformprozess gut zu begleiten.
Aber das wird dauern, ne? Das geht nicht von heute auf morgen alles.
Ja, die Zeitvorgaben oder die zeitlichen Erwartungen, die geweckt werden, sind ambitioniert, vielleicht zu ambitioniert, würde ich sagen. Allein schon für neue IT-Systeme zwischen Ausschreibung, Entwicklung und Testung. Wir wollen ja auch, dass ein ordentlicher Rollout passiert dann. Das dauert alles Zeit und die Zeit muss man sich nehmen. Das geht sicherlich über mehrere Jahre, aber die Arbeit daran lohnt sich.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Fuchsloch.
Sehr gerne.
Das war unsere heutige Podcast-Folge mit Christine Fuchsloch. Sie ist Präsidentin des Bundessozialgerichts in Kassel. Ganz zum Schluss haben wir wieder einen Podcast-Tipp für euch. Es geht um 11KM Stories, das ist der Podcast der Tagesschau, mit einer spannenden Geschichte. In der neuen Staffel geht es um einen Gefangenenaustausch zwischen Ost und West, nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern aus dem Jahr 2024. Und da hören wir mal rein.
1. August 2024. In vielen Ländern der Welt gehen Gefängnistüren auf. Für den größten Gefangenenaustausch zwischen Ost und West seit Ende des Kalten Kriegs.
Das waren alles Personen, die in den Gefängnissen Russlands schmorten.
Doch dieser Deal hat einen Preis. Und er ändert auch das Leben von 3 Deutschrussen komplett. Sie erzählen, wie sie in Russland verhaftet, verhört und eingesperrt wurden. Oft ohne zu wissen, warum.
Ich hatte Zittern, wenn die Tür aufging, dann was machen sie mit mir? Ich wusste ganz genau, dass sie alles machen.
Was passiert, wenn Menschen zwischen die Fronten internationaler Machtpolitik geraten? Und wer entscheidet, wer freikommt und wer zurückbleibt?
Deswegen gab es natürlich diese Frage, wen packen wir alles auf die Liste?
Damit 16 Menschen die Freiheit bekommen, lässt Deutschland einen Mörder frei, der kurz darauf Putins Hand schüttelt.
Der deutsche Staat hat sich erpressen lassen.
Hat die Bundesregierung einen Fehler gemacht? Und was sagt uns dieser Deal über Putin heute? Schattendeals, Putins Geiseln. Die neue Podcast-Staffel von 11KM Stories. Jetzt in ARD Sounds und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt.
Den Link findet ihr in unserem Infotext in den Shownotes. Vielen Dank für euer Interesse. Mein Name ist Klaus Hempel.